Wir sahen, Auschwitz ist nicht das Aus der Juden geworden, wie es beabsichtigt war, sondern wenn schon, dann ist es das Aus eines christlichen Abendlandes. Das sind wir nicht wert. Und es wäre gut, wenn wir unsere junge Generation deutlich machen würden, was Auschwitz wirklich bedeutete. Ich habe gesehen bei den Abiturienten. Ich war auch ins selbe Gymnasium gebeten worden zu den Zehnklässlern mit der Frage, die Christen im Dritten Reich. Nach einem solchen Vortrag kamen junge Leute zu mir, sagten, ja, sind wir auch schuldig? Nein, ich sage, die jetzige Generation ist nicht schuldig. Aber die Hypothek aus dieser Zeit, die ist noch da. Hat dein Vater mit dir mal darüber gesprochen? Nein. Der war da ja auch noch ganz jung. Hat dein Großvater mit dir mal darüber gesprochen? Denn der hat es ja wirklich miterlebt. Nein, der hat geschwiegen. Aber das hat mit Israel zu tun. Sie hatten keine Heimat in den christlichen Ländern, die Juden. Aber sie haben nun wieder Israel, ihr Land, eingenommen, haben einen Staat gebildet. Und dieser soll doch das Heimatland für alle Juden sein und werden. Aber wie ist mit der weiteren Rückkehr nach Zion? Ist der Zionismus zu Ende? In der Knesset vor einigen Jahren, also im Parlament in Jerusalem, war das die Frage, und alle Parteien haben sich beteiligt, was wird aus unseren Brüdern und Schwestern in der Diaspora, vor allen Dingen in den Wohlstandsländern Amerika, wo ja viele Juden noch sind, auch Frankreich immer noch, hier im westlichen Europa, auch immer noch Reste in der früheren Sowjetunion. Was wird aus ihnen? Und da sprach man von einem heimlichen Holocaust, nicht mehr dem Blutigen, sondern dass viele in den Wohlstandsländern gar nicht da raus wollen und sich assimilieren und gemischte Ehen bilden, die Kinder gar nicht mehr recht wissen, dass sie noch Juden sind. Man hat sich eine Hochrechnung angestellt, und dass bis zum Jahr so und so viel nach 2000 vielleicht ein weiteres Drittel an Juden verschwunden ist. Ihre jüdische Identität aufgegeben haben, ein heimlicher Holocaust. Wir kennen den Prozess von den Christen, die mehr und mehr ihre Identität verloren haben. Und seit eben dem Dritten Reich ist der große Abfall aus den Kirchen. Deutsche Christen, die ihr Christsein unter das Hakenkreuz stellten. Kreuz, Hakenkreuz. Und der Abfall geht weiter. Ich habe gerade heute noch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung darüber Näheres gelesen, wie der Austritt nicht nur aus den Kirchen, sondern überhaupt der Schwund christlicher Existenz da ist, in unserem Volk, in Europa. Rückkehr nach Zion und nun Israel im Nahostfriedensprozess. Aber es ist doch zurückgekehrt nach Zion, letztlich um hier seine Heimat wiederzufinden, in diesem von Gott verheißenen Land, letztlich hier den Messias zu erwarten. Da steckt im Zionismus drin, auch wenn das nicht alles wirklich gläubige Juden waren und sind, aber etwas ist in ihren Knochen drin. Pinchas Lapid hat das einmal so gesagt, wir können die Geschichte Gottes 4000 Jahre mit uns Juden nicht einfach abstreifen. Die sitzt uns in den Knochen. So ist es auch. Im Volk der Juden insgesamt ist ein heilsgeschichtliches Bewusstsein und ist insgesamt ein messianisches Gespür, auch wenn sie keine gläubigen Juden sind. Und das hat den Zionismus ausgemacht, das hat die Rückkehr nach Israel ausgemacht. Aber wie ist es nun heute? Ich möchte das kurz vorbringen in drei Teilen. Zunächst einmal die Frage, wozu Heimkehr nach Zion? Und dann, wie äußert sich die messianische Erwartung in Israel, die Erwartung des Messias? Und geht es noch durch letztes an Bedrängnis? Ja, kommt noch ein Krieg? Wie sieht die Rettung am Ende aus? Das Ziel ist klar. Aus Zion kommt der Retter und wird ganz Israel retten. Aber noch sind wir nicht am Ziel, noch ist das Volk der Juden nicht am Ziel. Und wie sieht dieser Weg aus? Ehud Barak hat vor Jahren in Auschwitz gesagt, 1945 erloschen hier die Flamme der Krematorien in Auschwitz, in den Vernichtungslagern. Aber 3 Jahre später, 1948, ist der Staat Israel gegründet worden. Und dann sprach er von einer direkten Verbindung, nämlich aus diesem Tal des Todes, 2000 Jahre, seit 70 nach Christus, seit 135 nach Christus, die Vertreibung der Juden aus Jerusalem, aus Israel, aus Palästina, unter die Völker zerstreut, aber heraus aus ihnen, wieder zurück ins Land und hier die Bildung eines eigenen Staates. Und diese Vision ist durchaus biblisch. Wir wollen die Bibel dazu aufschlagen und Sie können das an manchen Stellen lesen. Ich nehme nur eine Stelle, Jeremia 16, die Verse 14 und 15. Darum, Jeremia 16, Vers 14, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens, also gerade eben Sowjetunion, die Ostblockländer, und ja, gewiss dann auch Mitteldeutschland, überhaupt aus Europa und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich, der Herr, werde sie in ihr Land zurückbringen. An anderer Stelle sagt er, in mein Land. Nämlich, dass ich ihren Vätern gegeben habe. Gleich am Anfang bei der Berufung Abrahams. 1. Mose 12 und in den folgenden. Also, dieser Staat Israel nunmehr die Heimstätte für alle Juden. Ein bekannter jüdischer Schriftsteller, Rolf Giordano, sagte, ich bin überzeugt von der Kraft dieses Landes. Wer mal da war, hat ja auch etwas gemerkt davon. Wie aus einer Wüste ein blühender Garten geworden ist in wenigen Jahren. Ich bin überzeugt von seiner Zukunft. Ich baue auf seine Fantasie, seine Kreativität, seine Gewalt, die Vitalität und seine Überlebensfähigkeit. Wenn Sie nachlesen in seinem Buch Israel, um Himmels Willen Israel. Aber dieser Mann ist auch einer Realitätsverweigerung erlegen. Auf jüdisch-israelischer Seite ist das eine Realitätsverweigerung. Das Bauen auf eigene Kraft und Überlebensfähigkeit. Und das merken wir. Die Krise ist ja schon da. 1948, der Sechstagekrieg, dann dieses Wunder des Yom Kippur-Krieges, wo es also wirklich um die Existenz Israels ging, und vieles andere mehr. Ja, Israel, dieses Israel. Von daher gibt es auch viele Israel-Fans. Aber damit kann Israel gar nichts anfangen mit den Israel-Fans. Die Frage ist, ob wir mit Israel auch durch die letzte Strecke gehen. wir Christen. Anders an Benjamin Uffenheimer, ein jüdischer Theologe, das moderne Israel bedeutet aktive Rückkehr in die Weltgeschichte. Das erleben wir. Israel ist heute ein Faktor in der Weltgeschichte. Die Tatsache, dass es sich um einen profanen Staat handelt, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Volk Israel diesen Staat als Anfang der Erlösung in seine Gebete eingeschlossen hat. Immer schon dafür gebetet. Martin Buber, der bekannte jüdische Philosoph, hat schon 1916, also noch vor der Zusage Palästinas als Heimstätte für das Volk der Juden, gesagt, dies ist der Glaube, nämlich gestützt auf die biblische Prophetie. Für alle Völker soll das wiederhergestellte Zion das Bethaus werden, für alle Völker. Die zentrale Stätte des Gebetsfeuers, in dem das blutbefleckte Kriegskleid verbrannt wird, Jesaja 9, Vers 4. Und die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden, Jesaja 2, Vers 4. Übrigens, der UNO-Palast in New York hat vor seinem Riesengebäude diese Riesenfigur, gestiftet von Moskau aus der Sowjetunion, wo dieser starke Mann ein Schwert nimmt und es umschmiedet. Wozu? Zu einem Flug. Und einen Speer nimmt, den man sonst zum Töten gebraucht, und ihn umschmiedet zu einem Winzermesser. Also das ist die Wende. Und darum geht's. Benjamin Berger, ein Mann aus der messianischen Gemeinde, sieht die gegenwärtige Situation in Israel, im Volk der Juden heute in Israel. Wir als Volk weinen über den Holocaust, aber wir töten die ungeborenen Kinder, jetzt auch in Israel. Darüber kann man ins Weinen kommen, und ich bin darüber ins Weinen gekommen, noch in meinem Alter, als mich das einmal gepackt hat. Dieses Phänomen nach Auschwitz, nach diesem Töten, nunmehr Millionen und Millionen Menschenleben werden getötet im Mutterleib. Meine Frau sagte so gerne, unter meinem Herzen habe ich meine Kinder getragen. An dieser geheiligten Stelle Millionen und Millionen Menschen werden getötet. Und wer tut das? Ärzte. Und wer treibt eigentlich ab? Die Gesellschaft. Und jetzt auch in Israel. Das haben sie von uns gelernt. Ja, wir weinen über den Holocaust, Benjamin Berger, aber wir töten die ungeborenen Kinder. Und dann die Drogen, die zunehmende Kriminalität in Israel, heute, in der dortigen Gesellschaft. Und viele flippen aus, liegen auf der Couch der Psychologen. Zum Teil verständlich. Man muss sich mal hineinversetzen in die gegenwärtige Lage des Volkes in Israel. Israel Begeisterung hilft Israel überhaupt nicht, sondern die Realität sehen und dann mit weinen. Benjamin Berger, Gott hat angefangen, sein Volk in sein Land zurückzubringen. Hesekiel 37 ist dabei zu geschehen. Sind noch nicht alle im Land. Und viele wollen auch gar nicht. Bleiben lieber im Wohlstand. Aber im Geist sind wir noch nicht im Lande, Benjamin Berger. Da ist es. Körperlich schon. Aber im Geist sind wir noch nicht im Lande. Aber Gott ruft uns, diejenigen zu sein, die in ihr Erbe eintreten. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und das kommt aus einer lebendigen Beziehung und durch die Berührung mit dem lebendigen Gott. Und wir Christen? Ich muss immer wieder fragen, und wir Christen? Wir sitzen doch letzten Endes in einem Boot. Wie äußert sich nun doch die messianische Erwartung in Israel? Denn sie ist da und sie nimmt auch zu. Der Glaube an den Messias gehört zum Judentum. Und selbst wenn er nicht persönlich in dem Einzelnen so drin ist, im Judentum als Ganzes ist der Glaube an den Messias drin. Und er wird aus Zion erwartet. Und wo ist denn Zion? Wo ist denn Jerusalem? Wo ist das denn? Biblische Geografie. Und da wird wieder Geschichte gemacht. Wie früher, so heute. Es kehrt alles am Ende zum Anfang zurück. Aus Jerusalem gekommen, nach Jerusalem zurück. Ja, der Messias ist dahin gekommen. Und er kommt dahin wieder. Hat er das gesagt? Das haben die Engel gesagt. Nämlich, als er zum Himmel zurück zum Vater ging. Und die Jünger guckten da am Ölberg. Da sagten die Engel, ja, hierhin wird er zurückkommen. Genaue, klare Ortsbestimmung, er wird kommen. Ihr aber, so hatte der Herr gesagt, rechnet keine Zeiten aus, sondern geht hin und verkündigt das Evangelium. Dazu werdet ihr auch den Heiligen Geist empfangen. Angefangen in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Erde. Ja, die Erwartung des Messias. Bei den Orthodoxen wird er als Person vorgestellt, die aus dem Hause David kommt. Biblisch. Der König der Juden, der König Israels aus dem Hause David. Bei den Reformjuden ist es weniger eine personale Vorstellung als die Vorstellung des messianischen Reiches. Endlich wird dann doch eine messianische Zeit kommen. Gerechtigkeit und Frieden hier auf Erden. Auch in liberalen Kreisen ist ein messianisches Gespür insgesamt ein heilsgeschichtliches Bewusstsein. Und selbst im Warschauer Ghetto ist diese Hoffnung durchgeklungen. Sie ist nicht erloschen. Wir haben Lieder aus dieser Zeit, aus diesem Holocaust. Ich glaube ehrlich, unerschütterlich und fromm, dass der Messias kommt. Und wenn er auf sich warten lässt, glaube ich darum nicht weniger fest. Selbst wenn er länger auch zögert noch an den Messias, glaube ich doch. Denn so ist diese Anirot, die ich erwähnte. Obwohl sie nicht musste, obwohl sie nicht brauchte, sie hatte einen Schutzbrief, sie konnte bleiben. Mit ihren Brüdern und Schwestern nach Auschwitz ins Gas, ins Feuer gegangen. Sie hatte diese Hoffnung. Und das war auf ihrem letzten Weg, diese Hoffnung ihren Brüdern und Schwestern im Judentum mitzugeben. Können wir fragen, sind wir dazu bereit? Die Rückkehr bedeutet für den gläubigen Juden, Zacharja 1, Vers 3, kehrt um zu mir, spricht der Herr. Und ich werde mich zu euch umkehren. Es geht also nicht nur um die Rückkehr ins Land, sondern es geht um die Rückkehr zu dem Gott dieses Landes. Es geht nicht nur um die Rückkehr ins Land der Väter, sondern es geht um die Rückkehr zu dem Gott der Väter. Und damit unter die Verheißung, die Gott den Vätern gegeben hat. Und es ist auch ein zunehmendes Empfinden da, dass nur letztlich der Messias sie aus dem gegenwärtigen Dilemma erretten kann. Ich kenne keinen besseren Ausdruck für die Situation, in der sich Israel heute befindet. Es ist ein Dilemma. Wissen Sie, was ein Dilemma ist? Da gibt es keine Lösung. Natürlich werden Lösungen versucht. Von links, von rechts, von allen Seiten. Aber welche Lösung man dann auch angeht, irgendwo an der anderen Seite stimmt's wieder nicht. Das ist ein Dilemma. Und in diesem Dilemma befindet sich gegenwärtig Israel. Und es gibt eine doppelte Sorge, nämlich falsche Erwartungen. Ein falscher Messias, ein falscher Frieden. Natürlich bringt der Messias den Frieden. Oh ja, er ist da der Fürst des Friedens. Und die Sehnsucht ist da, auch bei den Arabern ist sie da. Wir sind keine Araberfeinde. Araber, die sind auch gesegnet, wenn sie denn wirklich von Ismael herkommen. Ismael soll leben, sagt der Herr damals. Und aus Ismael wird hervorgehen ein Volk, 12 Fürsten, 12 Stämme, viel Land, Ölquellen, gesegnet, reich gesegnet. Nur eins nicht. Der Erbe ist Isaak, nicht Ismael. Und das ist der Streit. Aber warum der Streit? Der Erbe ist Israel, das Erbe ist kein leichtes. Das Erbe bedeutet ja, dass dieses Israel da sein soll für alle Völker. Dass in diesem Israel gesegnet werden sollen alle Völker. Das ist doch die Verheißung, die bei der Berufung Abrahams von Gott ganz deutlich ausgesprochen ist. Ich berufe dich und aus dir soll ein Volk werden. Und in Ägypten ist das ja geschehen. Und ich werde dich in ein Land bringen. Und das ist dann nach der Wüstenwanderung geschehen. Und du sollst, was denn? Mein Knecht sein. Du sollst die Stimme sein, die Stimme Gottes sein in der Völkerwelt, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin, dass ich Gott bin und nicht die Götzen dieser Welt. Das ist die Aufgabe Israels. Ich hatte an der Universität zu sprechen über die Juden im Plan Gottes und ihre Bedeutung für die Menschheit. Das ist ein abendfüllender Vortrag. Ihre Bedeutung für die Menschheit. Welche Bedeutung hat denn Israel schon längst gehabt? In Israel hat sich der lebendige Gott offenbart und uns es überliefert, von daher wissen wir es. In Israel, da hat Gott sein Gesetz gegeben, seinen Willen kundgetan. Von daher haben wir die Grundlage, das Fundament aller Ethik in Israel. Wir haben von daher die ganze Heilige Schrift. Das waren ja alles Leute aus den Juden. Und aus Israel ist doch der Heiland gekommen. Jesus Christus. Aus dem Volk der Juden. Ja, aus Israel. Und das eine dürfen wir auch sehen. Dieses Volk der Juden hat trotz allem, trotz der Vertreibung, trotz des Verjagtwerdens von einem Volk zum anderen, von einem Pogrom zum anderen, seine Identität bis heute bewahrt. Es gibt immer noch das Volk der Juden, unterschieden von allen anderen Völkern. Wissen Sie, als Gorbatschow in Israel war, mit seiner Frau Reisser, dieser netten Frau, da waren sie begeistert, was sie da gesehen hatten. Und als er dann zurückkam, da hat er sich geäußert, er sei doch sehr bewegt und müsse sagen, dieses Volk ist anders als die anderen, das muss wohl mit Gott zu tun haben. Eindruck Gorbatschows bei seinem Besuch in Israel. Das muss wohl mit Gott zu tun haben. Ihr Lieben, genau das ist das Zeugnis, was auch wir Christen der Welt schuldig sind. Ganz profan, ganz alltäglich. Meine Frau und ich sind am Strand an der Adria, entschuldige, wenn ich das mal einflechte, und man hat uns irgendwie beobachtet, uns beide, wie das so am Strand ist. Naja, hin und her, wir werden bekannt mit zwei Ehen, die aber zerbrochen sind. Die Kinder sind noch da und deshalb haben sie sich öffentlich noch nicht geschieden. Aber wir kamen dann nachher dahinter, dass es zerbrochene Ehe war. Aber am Strand hatten wir Gespräche und ein Mann, also der eine von diesen beiden Ehen, nimmt mich einmal beiseite und sagt, Herr Schupp, wie lange sind Sie jetzt verheiratet? Über 40 Jahre. Ja, wie haben Sie das fertig gebracht? Ja, ich habe es fertig gebracht. Ich habe ihm erzählt, wie wir zusammen leben und dass wir aus der Vergebung leben und dass wir uns immer wieder neu heiraten. Schließlich sagt er, wie? Dann bringen Sie wohl mit allem den Himmel in Verbindung. Ich hatte vom Himmel überhaupt nichts gesagt. Genau das sagte Gorbatschow. Dieses Volk muss wohl mit Gott zu tun haben. Und wenn der Mann, wenn diese zerbrochenen Ehen etwas davon gemerkt haben, dass unsere Ehe wohl etwas mit Gott zu tun hatte, dann war es ja gut. Das heißt Christ sein. Das heißt aber auch Jude sein. Das heißt Israel sein. Es muss wohl mit Gott zu tun haben. Denn dazu ist Israel da. Und rausgeworfen aus seinem Land ist es immer wieder, wenn es sich mit den Götzen des Landes eingelassen hat. Und als es vom Götzendienst frei war, in der babylonischen Gefangenschaft, konnte es wieder zurückkehren in sein Land. Und jetzt? Aber es ist eine doppelte Sorge da. Falsche Erwartungen, falscher Messias, falsches messianisches Reich, falscher Friede. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Und das sind ja die beiden Vokabeln, die heute immer wieder gebraucht werden. Frieden brauchen wir, Sicherheit brauchen wir aber auch. Weil kein Friede zu halten ist, ohne dass die entsprechende Sicherheit gewährleistet wird. Und das ist jetzt wieder das Problem in Israel. Frieden wollen sie, Friedensverhandlungen führen sie, müssen aber gleichzeitig darauf achten, dass sie gesichert werden. Das ist ja das Problem in den Golanhöhen. Syrien verlangt zunächst mal den Golan restlos heraus und dann wollen sie reden über Frieden. Israel sagt, nein, wir brauchen erst eine Garantie. Ehe wir uns vom Golan zurückziehen, brauchen wir die Garantie, dass Syrien eben im Frieden mit uns weiterleben will. Sehen Sie, das ist doch das Problem. Das ist überhaupt das Problem in der Welt. Was sagt der Talmud, die Sammlung jüdischer Weisheit, teilweise gestützt auf das Alte Testament, von der Erwartung des Messias? Ich habe den Talmud zu Hause, da gibt es ganze große, weite Partien über die Endzeit, über die Erwartung des Messias. Der Messias kommt, aber wofür? Für die Bußfertigen. Zu ihrer Erlösung. Wenn Israel mitsamt den Bewährten der Völker ganz umkehrt, so heißt es da, ins Land zu Gott, dann kommt er. Durch Bedrängnisse wird Gott sie dazu bringen, so der Talmud. Und zum messianischen Advent gehören die Geburtswehen des Messias. Interessant, dass unser Herr Jesus, wenn er vom Ende spricht, von Geburtswehen spricht. Das sind die Anfänge der Wehen. In denen leben wir heute. Und die steigern sich. Und ich weiß etwas davon von meiner Frau. Es waren 7 Geburten. Da gibt es dann unter Umständen auch Presswehen. Der messianische Advent, diese Erwartung des Messias, dazu gehören Geburtswehen des Messias. Die Intifada wird von gläubigen Juden so gedeutet. Und wo das Leiden am höchsten, ist der Messias am nächsten. So im Talmud. Ihr Lieben, das ist auch meine Erfahrung. Leiden als positive Zeichen in der Endzeit. Behalten Sie das Bild von den Wehen. Ich sage nochmal am Ende die Presswehen. Und die können ein tierisches Aussehen haben. Wisst ihr, was steht in Offenbarung? Kapitel 13. Das Tier aus dem Abgrund. Und wissen Sie, wo wir etwas davon erlebt haben? Im Dritten Reich. Das war aus dem Abgrund, was da hochgekommen ist. Das war nicht von oben. Auschwitz. War das nicht von unten? War das nicht aus dem Abgrund? Und an den Fußspuren des Messias wird sich Frechheit heften. Wenn ich heute manche Aussagen bis auf der Kanzel und von Theologen höre, dann sage ich, frecher geht's nicht mehr. Und Gott hört das. Und Gott sieht das. Und unter uns geschieht's. Und die Christen sagen, es müsste doch ein Schrei geben wegen der Abtreibung. Es müsste doch ein Schrei geben zu Gott über so vieles, was in unserer Mitte geschieht. Und dann wie Daniel, Herr, wir haben gesündigt. Hatte Daniel gesündigt? Wir haben gesündigt. 2. Thessalonicher 2. Das ist das Kennzeichen. des falschen Messias, der noch kommt, der dem wahren Messias vorauskommen will. Das macht die Rasanz der letzten Zeit fest. Der Teufel weiß ganz genau, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Das Ziel bleibt. Genau wie bei den Geburtswehen. Das Ziel bleibt. Das Kind wird geboren. Halte durch, heißt es. Und die Mutter, die das Kind unter dem Herzen trägt, mit der ganzen Mutterliebe, wird sich die Wehen gefallen lassen. Ich hoffe, dass der Mann ihr dabei hilft. Hoffentlich. Aber eine Frau, die das nicht weiß, die treibt ab. Eine Gesellschaft, die das nicht weiß, die treibt ab. Ich spreche jetzt übertragen. Wir haben eine abtreibende Gesellschaft. Achten Sie einmal darauf. Leben wird abgetrieben, wird entsorgt. Was geschieht denn bei der Abtreibung? Ein Mord an einem Lebewesen, einem menschlichen Lebewesen im Mutterleib. Es muss ja zerstückelt werden, damit es raus kann. Und dann draußen wird es entsorgt, wenn man nicht noch einiges andere daraus macht. Ihr Lieben, das ist so grausam. Das ist so fatal, dass es einfach in unsere Gemüter auch gar nicht mehr reingeht. Und da wir uns an all das gewöhnt haben, was in dieser Welt an Schrecklichen und Grausamen und nicht mehr Menschlichen, nicht mal mehr Tierischen, sondern Diabolischen geschieht, sagen wir nichts mehr.